Gard Sveen, die stille Tochter, aus dem Norwegischen von Günter Frauenlob, gelesen von Detlef Bierstedt, Hörbuch Hamburg 2019. Oktober 2016, Ness, Orkershus. Arvid Sturholt stand oben im Dachzimmer, als es unten klingelte. Mit einem Mal fühlte er sich krank, als würde er Fieber bekommen. Wer klingelte denn jetzt, so weit ab vom Schuss, wie er wohnte? Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr und dachte, dass er sich ihrer längst hätte entledigen sollen. Sie erinnerte ihn an Dinge, an die er sich eigentlich nicht mehr erinnern wollte. Unten an der Tür klingelte es ein weiteres Mal. Er beugte sich zu dem Teleskop vor, das er im Dachzimmer aufgestellt hatte, und studierte den dunklen Himmel über der hügeligen Landschaft am westlichen Ufer der Glomma. »Alexia, kannst du aufmachen?« rief er. »So spät nicht mehr«, sagte sie. Dem Klang nach stand sie direkt unter der Treppe. Sturholt ging zum Treppenhaus und schrie fast nach unten, »Du musst keine Angst haben, das ist bestimmt nur der Nachbar!« Mit dem Nachbarn meinte er den Bauern auf dem Hof, oder besser Gut, das fast einen Kilometer entfernt lag. Arvid Sturholt hatte dieses sogenannte Gesindehaus vor 15 Jahren im Netz gefunden und ungesehen gekauft. Es kam tatsächlich vor, dass der Bauer vorbeikam, manchmal sogar zu den merkwürdigsten Zeiten, als gehörte das Haus noch immer ihm. Er hatte es seinerzeit für seine Tochter renoviert, die sich aber hatte scheiden lassen und nach Oslo gezogen war. »Okay«, sagte Alexia widerwillig. Sie hatte sich in Norwegen nie richtig eingelebt und spürte noch immer, wie die Leute im Supermarkt sie anstarrten. Manchmal kamen alte Kommunisten zu ihm und sagten, dass sie es gut fänden, was er getan hatte, dass er dem Imperialismus die Stirn geboten habe. Die meisten behandelten ihn aber wie einen Zurückgebliebenen. In 2 Wochen wollten sie zurück in ihr Haus in Glyfada bei Athen und dort bis Anfang April bleiben. Er wollte nur noch den letzten Rest des norwegischen Herbstes genießen. Außerdem hatte er Kinder und Enkel hier, die ihn trotz der Erniedrigung, die sie durch ihn erfahren hatten, gern hatten. Sturholt sah noch einmal durch das Teleskop, aber der Himmel hatte sich in der letzten halben Stunde mehr und mehr zugezogen. Dann drückte er es etwas nach unten und verfolgte ein paar Autos auf dem Weg in Richtung Kongsvinger. Scheinwerfer huschten über die Hauptstraße, unterbrochen durch die lange Reihe der Bäume, die am anderen Ufer der Glomma standen. War er auf der Suche nach der Vergangenheit? Nach einem Helikopter, der ohne Licht über die Glomma flog und das Feuer auf das Fenster eröffnete, hinter dem er stand? Begnadigt nach 8 Jahren. Er war wirklich verflucht billig davongekommen. Nachdem er die Strafe abgesessen hatte, war es ihm gelungen, in Griechenland, Russland und zuletzt auch in Norwegen das reinste Geschäftsimperium aufzubauen. 1 Minute verging, vielleicht auch mehr. Unten im Erdgeschoss war es seltsam leise. Er hätte sich kein so großes Haus kaufen sollen, dachte er. Lieber zu jeder Zeit den kompletten Überblick haben. Sein Führungsoffizier Sascha hätte das Haus nicht gemocht, wegen der fehlenden Fluchtmöglichkeiten. Sturholt hatte sich aber nicht einmal die Mühe gemacht, oben im 1. Stock eine Feuerleiter zu montieren. »Alexia?« Keine Antwort von unten. Mit einem Anflug von schlechtem Gewissen wurde ihm bewusst, dass er Alexia zu öffnen gebeten hatte, weil er selbst Angst hatte. »Was für ein Scheiß«, dachte er gleich darauf, ließ das Teleskop stehen und ging mit raschen Schritten zur Treppe und nach unten. »Alexia! Verdammt, jetzt gib doch Antwort!« Als er am Fuß der Treppe stand, sah er, warum sie nicht geantwortet hatte. Sie lag im Flur, das Gesicht ihm zugewandt, blendend weiß, als hätte sie schon jetzt alles Blut verloren. Er versuchte, einen Schritt auf sie zuzugehen, aber seine Beine wollten ihm nicht gehorchen. »Weißt du noch, was Sascha immer gesagt hat?« hörte Sturholt irgendwo von links. »Einem Mann, der sein Land freiwillig verrät, kann man nicht trauen.« Sturholt schüttelte langsam den Kopf, doch es gelang ihm nicht, sich umzudrehen. Er blieb wie angewurzelt auf dem afghanischen Teppich vor der Treppe stehen. Seine Hand tastete nach dem Handlauf und die Finger fanden Halt, bevor er das Gleichgewicht verlor. Er riss den Blick von seiner Frau los und sah zu den Schuhen am Ende des Teppichs hinüber. Dann erblickte er das Messer. Es war so klein, dass man es im Ärmel der Jacke verstecken konnte. Erst jetzt erkannte Storhold das Gesicht.
»Du?« rutschte es ihm heraus. »Sascha ist bald tot, Arvid.«
»Tot?« wiederholte Storhold, als hätte er diesen Gedanken selbst noch nie gehabt.
»Er hat mich gebeten, dir noch einen letzten Besuch abzustatten.«
Teil 1. 4 Monate zuvor. Juni 2016. Enebak. Piotr Wozniak umklammerte die Ruder fest mit seinen Händen und dachte, dass er in ein paar Minuten am Sturholmen sein würde, wenn er einfach weiter ruderte. Wenn er zu oft über die Schulter schaute, würde er aus dem Takt kommen. Er musste seinen Blick auf das Heck des Boots heften. Nur dann fühlte sich die Strecke bis zur größten der beiden Inseln im See Mjär nicht so lang an. Es war warm, viel wärmer, als er es hier oben für möglich gehalten hatte. Ob es stimmte, was gesagt wurde? War das Fischfleisch bei dieser Wärme wirklich schlechter? Wenn er denn überhaupt etwas fing. Er hielt die Angel mit dem Fuß fest, damit sie nicht ins Wasser rutschte, sollte ihm beim Schleppen wider Erwarten etwas an den Haken gehen. Sein Vermieter, Petter Bröwig, dem der gut 1 Kilometer nördlich gelegene Hof gehörte, schüttelte immer nur den Kopf über ihn. »Die Fische da unten kannst du nicht essen, auch wenn das Angeln da nichts kostet«, hatte er gleich gesagt, als Piotr im Mai zum ersten Mal zum Fischen gegangen war. »Solltest du es trotzdem tun, denk dran, dass Brachsen voller Gräten sind und Barsche allenfalls als Katzenfutter taugen. Und was Hechte machen, weißt du, oder?« Piotr hatte nur den Kopf geschüttelt und gesagt, dass es ihm egal sei, was der Hecht mache, solange das Fischen nur nichts kostete.
»Hechte fressen tote Menschen«, hatte der Bauer gesagt. »Du machst Witze.« »Warum glaubst du, werden die so groß?«, hatte der Bauer gesagt. »Das sind Krokodile, Piotr. So etwas darfst du deinem Kind nicht vorsetzen. Und von dem Seeungeheuer in der Telemark hast du doch wohl schon gehört, oder? Das lebt auch in einem See.«
Piotr hatte nur gelacht. Er wusste, dass Norweger seltsam waren, aber Petter Bröwig übertrieb es wirklich mit seinen Ungeheuern. Er hatte am nördlichen Ende des Sees, wo der Hof lag, schon 1/2 Stunde vergeblich gefischt und sich dann entschieden, der südlichen Strömung, die durch den See zog, zu folgen, um sein Glück vor dem Schilfgürtel am Südende zu versuchen, unweit des Ausflusses. Nach 1 paar Minuten war er an der Insel. Er legte an und blieb einen Moment beunruhigt sitzen. Eigentlich mochte er diese Seen nicht, besonders diesen. Das Wasser war so schwarz, dass man nichts sehen konnte, und wenn es regnete, wurde es gleich braun und schlammig. Er zog das kleine Ruderboot an Land, legte die Angel auf den Boden und vertäute das Boot an einer Kiefer, die sich auf der spärlichen Erdkruste der Felseninsel festklammerte. Er wedelte eine aufdringliche Libelle weg und ließ seinen Blick über die stille Wasserfläche schweifen. Wie tief mochte es hier sein? Vermutlich ziemlich flach, dachte er beruhigt und spürte, wie müde er war. Er hatte die ganze Woche bei einem örtlichen Schreiner gearbeitet und dem Bauer nach Arbeitsschluss dann noch in der Scheune geholfen. Und nachts hatte ihn seine knapp 8 Monate alte Tochter wachgehalten. 1/2 Stunde blieb er dösend unter den Bäumen auf der Insel liegen. Als die Hunde auf dem Hof auf der Ostseite des Sees anschlugen, schrak er auf. Der schwache Wind musste gedreht und die Laute mit sich gebracht haben. Eben war außer dem leisen Rauschen des Verkehrs auf der Westseite des Sees noch nichts zu hören gewesen.
»Fische, die Tote fressen?«
»Was für ein Blödsinn«, dachte Piotr und schüttelte den Gedanken ab. Petter Bröwig war wirklich ein Idiot. Piotr war noch immer warm, sodass er sich auszog und die Füße prüfend ins Wasser steckte. Vorsichtig trat er auf die Steine unter der Oberfläche, ehe der Grund unter ihm plötzlich verschwand und er in das kalte, schwarze Wasser eintauchte. Er tauchte unter. Als er die Augen öffnete, reichte sein Blick allenfalls 1 Meter weit. Trotzdem tauchte er in 15 Zügen von der Insel weg, ehe er nach Luft ringend wieder an die Oberfläche kam. Als er nach unten blickte, sah er seine Füße nicht. So gering war die Sichttiefe in diesem von dunklem Wald und Feldern gesäumten See. Er dachte, dass er sich jetzt genug abgekühlt hatte und schwamm schnell zurück zur Insel. Die Angst vor dem Unbekannten, das aus der Tiefe auftauchen konnte, trieb ihn mit einem Mal an. Er schwamm zur Südseite der Insel, entschied sich dann aber anders und schwamm zurück zur Nordseite, wo das Boot lag. Er war fast am Ufer, als etwas sein Bein berührte. Er zuckte zusammen und hätte fast aufgeschrien. Bei dem Gedanken, was das gewesen sein konnte, bekam er Gänsehaut. Wollte ein Hecht ihm das Allerheiligste abbeißen, damit er nicht noch mehr Kinder bekam? Dann stellte er fest, dass es vermutlich nur der Stängel einer Seerose gewesen war. Andererseits hatte er von Menschen gehört, die sich in Seerosenfeldern mit den Beinen in den Stängeln verheddert hatten, so dass sie nie wieder ans Ufer gekommen waren. Sein Blick heftete sich auf eine Wurzel, die von der Insel bis unter das Wasser gewachsen war. Jedenfalls sah es so aus. Etwas weiter rechts, wo die Zweige hinter seinem Arm im Wasser verschwanden, war noch etwas anderes. Das scharfe Abendlicht ließ keinen Zweifel zu. Er versuchte, seinen Körper unter Kontrolle zu bekommen und so schnell wie möglich zurück auf die Insel zu gelangen, aber es war unmöglich. Das Spiegelbild seines eigenen Gesichts auf der Wasserfläche vereinigte sich mit den Resten des Gesichts darunter. Für einen Moment glaubte er, eine lange Strähne am Schädel kleben zu sehen. Dann wurde das Wasser ganz schwarz. Eine Wolke hatte sich vor die Sonne geschoben. Eine Frau, dachte er.